Vielen Dank, Wanda und dem Team. Herzlich willkommen zum 29. Fototreff, wie ich eben erfahren habe. Ich bin das erste Mal hier, endlich bin ich hier und mit mir sitzt Jessica Backhaus. Um die geht es heute Abend, ein Satz zu mir selbst. Ich bin Kurator an der Helmut-Newton-Stiftung, mache aber nebenbei das eine oder andere Projekt. Darauf komme ich nachher auch noch kurz zu sprechen. Aber die Jessica ist eine international agierende und ziemlich erfolgreich agierende Fotografin, die seit 10 Jahren wieder in Berlin lebt, aber 1970 in Cuxhaven geboren ist. Und wir machen die Vorstellung jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen dialogisch. Warum Cuxhaven?
Oh je, ich glaube, da musst du meine Mutter und meinen Vater fragen. Nee, es ging da, also die hatten da einfach ein Engagement. Und, aber ich wollte auch noch kurz vorher sagen, vielen Dank für die Einladung an Tobias, Vanya, Pauline, die nicht da ist, und Charlotte. Und vielen Dank auch, dass ihr alle so zahlreich hier seid, ist ganz wunderbar. Und Matthias, ich finde es toll, dass wir jetzt dieses Gespräch machen, ja, weil wir uns auch schon so lange kennen, seit 15 Jahren. Und das ist, finde ich, was ganz Besonderes, weil du für mich auch irgendwo so ein Wegbegleiter bist und ja, meine Arbeiten eigentlich kennst, als ich ja angefangen habe. Und das freut mich, dass du auch zugesagt hast.
Vor 8 Jahren saßen wir schon mal zusammen. Das war damals in der Galerie Robert Morath, ein erfolgreicher Galerist, der dich ja seit Jahren auch vertritt, auf Messen und ziemlich erfolgreich auch vertritt, wie ich finde. Ja, aufgewachsen bist du dann in Berlin, also die Frage nach Cuxhaven beantwortest du nicht richtig. Robert hat mir damals eine lustige Geschichte erzählt, ich dachte, die kommt jetzt auch nochmal von dir. Aufgewachsen in Berlin, dann gingst du ja...
Nein. Nee, ist nicht Berlin. Ich habe dann in Cuxhaven 2 Jahre gelebt und bin dann wirklich wie so eine Zigeunerin, kann man sich das vorstellen, mit meinen Eltern von Stadt zu Stadt gezogen, je nachdem eben, wo sie ein Engagement im Theater hatten. Und dann mit 12 bin ich nach Berlin gekommen.
Mit 12. Ja. 16-jährig gehst du dann zu einem Auslandsstipendium nach Paris, studierst da auch und lernst Giselle Freund kennen. Das ist eine wichtige Begegnung für dich gewesen. Worüber habt ihr diskutiert? Ich meine, gibt ja einen gewissen Altersunterschied zwischen euch beiden. Aber du nennst sie eine Freundin, ihr wart befreundet, ihr habt sehr viel Zeit miteinander verbracht, ihr habt viel diskutiert, auch über Fotografie?
Also während meines Studiums in Paris mussten wir damals eins ihrer Bücher lesen, das war Pflichtlektüre, Fotografie und Société. Und mich hat das sehr fasziniert damals. Und ich war Studentin und ich dachte, das muss eine herausragende Persönlichkeit sein, wo ich so den Wunsch hatte, die würde ich gerne einmal kennenlernen. Und dann 1992, während des Monats der Fotografie in Paris, gab es die Gelegenheit, weil sie dort an einem Symposium teilgenommen hat, wo es um Urheberrechte ging. Und es waren viele Fotografen von Magnum da. Dieses Mikrofon tanzt ein bisschen. Das ist ganz komisch. Ja, wenn es nicht stört. Gut. Ja, und nach diesem Symposium habe ich sie kennengelernt und dann ja, hat sich eine wunderbare Freundschaft ergeben. Über Giselle könnte ich jetzt wirklich einen ganzen Abend sprechen, weil das für mich... Ah, danke schön. Vielleicht ist das besser. Oder? Ja. Ja, die Freundschaft zu Giselle war für mich so eins dieser wunderbaren Geschenke, die man vielleicht, wenn man Glück hat, einmal in seinem Leben bekommt. Und ja, wir hatten einen großen Altersunterschied. Sie war 84, als ich sie kennengelernt habe. Ich war 21. Und ich sage, ja, wir haben uns viel über die Fotografie ausgetauscht, aber auch nicht nur über die Fotografie. Und wenn ich rückblickend so denke, ich habe ja dann später auch, als sie wäre 2800 Jahre alt geworden, habe ich ihr ein ganzes Buch gewidmet, weil zu der Zeit, als wir unsere Freundschaft hatten, wollte sie Bilder von mir sehen und ich habe mich immer geweigert, weil ich, glaube ich, Angst hatte vor ihrer Kritik. Ich wusste noch gar nicht so genau, wo es mit meiner eigenen Fotografie hingeht. Ja, und dann habe ich das Buch gemacht und One Day in November. Und ja, wenn ich dann rückblickend so denke, was mich am meisten auch an ihr inspiriert hat, war einfach ihre Courage, ihren Mut, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Und sie hat ja wirklich nur eine sehr herausragende Biografie und hat auch so viel erlebt. Man kann sagen, sie war eine Zeitzeugin des letzten Jahrhunderts und das war schon, ja, was ganz, ganz Besonderes. Und ja, wir waren auch befreundet, bis sie dann im März 2000 von dieser Welt gegangen ist.
Aber du hast zu dem Zeitpunkt ja Kommunikationsdesign in Paris studiert. Mit anderen Worten, du hast ihr nie deine eigenen Bilder gezeigt. Ich hatte mir so schön ausgemalt, jetzt, dass du uns was erzählst. Das ist das erste Bild, was durch das Gespräch mit ihr zu meinem ersten relevanten Bild geworden ist. Aber dem ist nicht so.
Nein, ich habe ihr ein Bild gezeigt, ein einzigstes. Das ist in dem Buch One Day in November. Weil zu der Zeit damals in den 90er Jahren war eins meiner Lieblingsbilder ein ganz fantastisches Bild, was ich noch heute so sehr liebe, von dem Fotografen Marta Munkashi. Und das sind die drei, fast vier, weil man sieht noch eine Hand am Rande eines Bildes. Drei afrikanische Jungs, die ins Meer rennen. Ich glaube 1930 wurde das aufgenommen. Und das war für mich ein ganz berauschendes Bild. Und Giselle hatte es mir damals geschenkt zu meiner Einweihungsparty, als ich umgezogen bin. Und ich war wirklich in Schock. Aber ich weiß gar nicht, ich habe jetzt den Faden verloren.
Ich dachte über das erste relevante Bild nach, was du...
Genau. Und sie hatte mir eben dieses Bild geschenkt im April 94. Und ich war danach, ein paar Monate später, in Indien und war in der Nähe vom Taj Mahal. Und bin dann an so einen Fluss gegangen und da habe ich dann auch ein Foto gemacht, wo so indische Jungs in einen Fluss rennen, weil dieses Bild immer in meinem Kopf rumschwirrte. Und das war so das einzigste Bild, was ich mir erlaubt habe, Giselle zu zeigen, wo sie auch gesagt hat, gut, ja, schönes Bild, aber sie war eigentlich eher irritiert, weil mehr wollte ich ihr nicht zeigen. Also wir hatten da immer ein paar Auseinandersetzungen.
Das ist lustig, dass du dieses Bild genau nennst, weil das ist nämlich auch ein Bild, was Helmut Newton so als eines seiner wichtigsten Bilder auserkoren hat und was er auch nachgestellt hat später.
Und Henri Cartier-Bresson. Genau. Er sagt, das wäre das einzigste Bild, was ihn dazu inspiriert hat, Fotograf zu werden.
Okay, du studierst zu Ende in Paris, dann 95 beendest du das Ganze. Und dann bleibst du nicht in Paris, du gehst nicht nach Berlin, wo nach der Wiedervereinigung ja eigentlich hier auch ziemlich was brummt, sondern gehst nach New York. Warum?
Warum New York? Ja, also als ich ganz klein war, hatte ich immer schon, ich bin ja in verschiedenen kleinen Städten Deutschlands groß geworden und aus irgendeinem Grund hatte ich immer schon diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis in die, ich sag jetzt mal, die große, weite Welt zu gehen. Und ich weiß nicht warum, auf meiner Liste, ich hatte mir damals als Siebenjährige eine Liste gemacht und da stand Berlin, Paris, New York. Und ja, in Paris, Berlin war ich dann, Paris auch. Und nach meinem Studium, muss ich zugeben, wusste ich eigentlich gar nichts. Also ich dachte, ich könnte gleich von meiner Fotografie leben. Dem war natürlich nicht so. Also ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte und hatte aber auch den Eindruck, dass ich überhaupt nichts wusste. Und ich hatte ein ganz starkes Bedürfnis, noch mehr über das Licht zu lernen, über die Technik und habe mir dann gedacht, ich werde assistieren. Und dann hatte ich durch einen Zufall oder das Glück, wie auch immer man es nennen mag, hatte ich einen Assistentenjob bei David LaChapelle. Und das war, gut, jetzt eine lange Geschichte, die werde ich jetzt nicht erzählen, aber ich sag mal, David LaChapelle sozusagen hat mich nach New York geholt, weil er hat gesagt, ja, wenn ich dich so beobachte, er wollte am Anfang auch gar nicht mit mir zusammenarbeiten, weil ich eine Frau war und er gesagt hat, also zu seiner Agentin, schick sie nach Hause, die kann eh nichts, ist eine Frau und kann noch nicht mal irgendwas tragen. Und aber gut, seine Agentin hat sich dann eingesetzt und ich durfte bleiben 4 Tage und das waren wirklich, sage ich mal, 4 Horrortage, weil der gute Mann ist Workaholic, arbeitet 22 Stunden am Tag. Und hat mich einfach nur auch schikaniert. Also, aber wie gesagt, das Schöne ist in dieser Story, das Blatt wendete sich dann und in der letzten Nacht sagte er, dann weißt du, ich habe dich beobachtet, ich möchte mich entschuldigen, ich habe mich sehr schlecht dir gegenüber verhalten. Du hast überhaupt keine Ahnung von irgendwas, also man sieht, dass du eine komplette Anfängerin bist. Aber was du hast, was ich so in dieser Form nicht gesehen habe, das spürt man richtig. Du hast eine wahre Leidenschaft. Und er sagt, du wirst in Paris sterben. Du musst mit mir nach New York kommen. Und dann dachte ich, okay, ich gehe nach New York.
Und das war die Zeit, als David LaChapelle sicherlich diese ganzen Promis fotografiert hat, in diesen grellen Überzeichnungen und so. Das heißt, du hast ihm da assistiert, aber du hast das nicht zu deinem eigenen Stil erklärt.
Nein.
Für deine eigene Fotografie.
Nein. Also ich muss sagen, ich war jetzt bei ihm nicht Fulltime-Assistentin, ich war Freelance. Also ich habe mit mehreren Fotografen gearbeitet, die alle in diesem Celebrity-Bereich tätig waren oder in der Mode. Und das ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, also auch David hatte damals 5 Assistenten, ein Team von 40 Leuten, ist ein bisschen wie Gregory Crutzen, der auch diese Rieseninstallation macht. Und das wird bis ins Detail gestylt. Das ist wie ein Filmset, muss man sich das fast vorstellen. Und ich fand das natürlich spannend, weil du lernst ganz viel über die verschiedenen Lichter, über die verschiedenen Techniken mit diversen Kameras, die Fotografen arbeiten. Aber ich habe dann für mich ganz bewusst, als ich Ende der 90er aufgehört habe zu assistieren, habe ich mir ganz bewusst oder die Entscheidung getroffen, dass ich überhaupt nicht so arbeiten möchte. Also ich möchte gar keine Mise-en-Scène sein und ich möchte auch nicht 2 Lastwagen voll mit Lichtequipment. Ich möchte einfach nur meine Kamera. Und ja, und dann mehr nicht.
Ich weiß genau, wovon du sprichst. Wir haben David LaChapelle, glaube ich, 2007 mal ausgestellt bei uns in der Newton-Stiftung in einer größeren Ausstellung Man, War and Peace. Und dieses War and Peace ist ja eigentlich Krieg und Gesellschaft. Und wir haben ihn sozusagen als Gesellschaftsfotografen da vorgestellt und James Nacht bei ihm gegenübergestellt, was ein ziemlicher Punch war. Ich konnte am Anfang überhaupt nichts mit ihm anfangen. In der Zwischenzeit sehe ich das ein bisschen anders. Er hat sich selbst ja auch komplett gehäutet, macht ja jetzt, ist dann in das Nudist Camp gegangen, hat das bei unserer Pressekonferenz kurioserweise damals annonciert und sagte, ich habe die Schnauze voll mit von den ganzen Promis, ich mache nie wieder ein Musikvideo für Madonna und für diese ganzen Leute, und das und die Journalisten sind vom Stuhl gekippt, als er das gesagt hat. Das war genau dieser Kippmoment bei uns damals in dieser Ausstellung, das war ganz kurios.
Ja.
Hast du denn zu solchen Menschen, also jetzt du sagst du Giselle Freund, später bis zu ihrem Tod hast du noch Freundschaft mit ihr gepflegt, hast du mit solchen Menschen wie David LaChapelle auch weiterhin noch Kontakt gehalten?
Also mit einigen ja, aber ich muss sagen, mit David LaChapelle überhaupt nicht. Also ich, wenn er irgendwann mal wieder in Berlin sein sollte oder so, ich würde ihn gerne mal wiedersehen, weil auch wenn es damals schwierig war, hat er doch in gewisser Weise, war er ein Wendepunkt in meinem Leben. Und also auch die Tatsache, dass er mich nach New York geholt hat, das ist schon, also hat mich natürlich sehr geprägt.
Wenn ich es richtig sehe, bist du von New York dann aber immer wieder auch nach Europa zurück, insbesondere nach Polen, und hast dort für ein Projekt gearbeitet, was später den Namen Jesus and the Cherries tragen sollte. Was zu einem Buch werden sollte, was dann zu einem, teilweise auch zu einer kleinen Ausstellung werden sollte. Darüber haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Dieses Buch, für dieses Buch hast du mit einem Verleger zusammengearbeitet, nämlich Klaus Kehrer, der sich dann ja später zu einem wirklich kongenialen Verleger entpuppt hat. Ich habe mit ihm auch schon sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Und aber so wie du mit ihm arbeitest, hat, glaube ich, arbeitet sonst keiner mit ihm, weil du diese Bücher immer komplett individualisierst. Warum hast du da so eine Art Narrenfreiheit?
Weil ich einfach keine Standardbücher machen möchte. Also schon, es fing an eigentlich mit Jesus and the Cherries. Ich kam eben auch, ich hatte mir das wirklich ganz genau überlegt, wie ich dieses Buch gerne hätte mit dieser polnischen Tischdecke. Und der Verleger hat nur die Augen gerollt. Er sagt, was denkst du, wo wir hier sind? Ich meine, es ist ein bisschen verrückt. Wir können vielleicht eine Collector's Edition machen mit einer polnischen Tischdecke. Aber jetzt diese Trade Edition, also diese ganz normale Auflage, auch möchtest du in polnische Tischdecke eingewickelt haben. Also er fand das schon ein bisschen kurios, aber irgendwie, ich war so in diesem Bann drin und ich hab den ganzen Verlag ein bisschen verrückt gemacht und habe gepusht und gesagt, doch, wir müssen das so machen. Und ich war noch radikaler, ich hätte gar nicht diese Banderole genommen, ich hätte am liebsten das ohne dieses Teil genommen, aber die Vertriebsleute haben dann irgendwann gesagt, also jetzt, das geht nicht so. Weil ich finde es noch interessanter ohne, weil du denkst, was ist das? Ist es ein Kochbuch oder ist das ein Poesiealbum? Und das fand ich eben so schön. Aber am Ende, ja, es war ein Abenteuer und ich bin auch sehr dankbar und froh, dass die das dann mit mir bis zum Ende, ja, durchgezogen haben.
Es gibt tatsächlich die Collector's Edition, du hast es erwähnt. Wir können ja Collector's Edition machen. Ihr habt sie gemacht. Da war noch eine Tasse dabei.
Porzellan,
und das war so ein, ja. Ja, so eine Porzellantasse, glaube ich, auch direkt Import aus Polen. Völlig verrückt, völlig ungewöhnlich. Schusspesk, wenn man so will. Also voller, du kommst aus New York und machst es einfach. Just do it. Das ist für deutsche Verhältnisse relativ ungewöhnlich gewesen, 2005 so ein Buch zu machen. Ich habe das auch gleich gesehen. Und lustigerweise lernen wir uns dann einen Tick später kennen, als es nämlich das Berlin Photography Festival gibt. Also das gab es nur einmal. Ich habe das damals mit Stefan Erfurt, Christoph Tannert, Alexander Tollnay, Leonie Baumann so ein bisschen aus der Taufe gehoben. Jan-Erik Lundström war unser Kurator. Im Gropiusbau hat das stattgefunden und schwupps lädt er dich mit dieser Serie ein. Es gibt nur einen winzigen Katalog davon. After the Fact heißt der, heißt dieser kleine, heißt der Titel dieser Ausstellung damals zum Berlin Photography Festival 2005. Wie hat er dich kennengelernt? Wie kam das dazu, dass du plötzlich dann zurückkommst nach Berlin mit dieser Serie?
Ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, er hat mir eine E-Mail geschrieben oder so, dass er dieses Festival jetzt mit euch kuratiert. Und er hatte das Buch, glaube ich, gesehen oder seine Mitarbeiter. Und die haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, da mitzumachen. Und für mich war ich war noch in so einer ganz verrückten Phase, weil ich eigentlich ja gedacht habe, weil ich in New York eben nach der Assistentenzeit überhaupt nicht weiterkam. Also ich habe erst Auftragsarbeiten gemacht, was ich ganz furchtbar fand. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und es war auch, sage ich mal, ziemlich hart, dort so in New York zu überleben.
Aufträge für Werbung?
Ach, alles Mögliche, Porträts, Modekatalog, was immer ich kriegen konnte wirklich. Ich musste irgendwie die Miete bezahlen. Aber eigentlich wollte ich ja, mein Traum war, Bücher zu machen und Ausstellungen. Und ich habe mir auch gesagt, wenn das mit Jesus in the Cherries nicht klappen sollte, werde ich die Fotografie an den Nagel hängen. Und was ich natürlich nicht wollte, aber ich wusste wirklich nicht, ob das klappen wird. Und dass dann Jesus in the Cherries geboren war, war für mich eh so ein High. Ich war einfach so dankbar und so glücklich. Und ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass wenn du ein Buch hast, das nochmal ganz anders auf Reisen geht wie eine Ausstellung. Weil ich liebe, also ich arbeite eher an Langzeitprojekten und immer so um die 3 Jahre. Und ich liebe das, wenn du an einem Projekt arbeitest, dann die Vollendung in der Buchform zu finden. Weil in einer Ausstellung, ich gerade beim letzten Buch zum Beispiel, da sind 90 Arbeiten. Wie viel zeigt man? 30? Also es ist so, es ist immer nur eine Auswahl und ich bin wirklich jemand, der es liebt, Bücher zu machen. Ich finde, das ist so eine fantastische Ausdrucksform und das ist für mich was ganz Wichtiges. Aber ja, ich war sehr dankbar damals, so die erste Ausstellung damit mit anderen Künstlern, Fotografen im Martin-Gropius-Bau zu haben. Das war toll.
Du hast ja dann danach ziemlich viele Bücher gemacht. Quasi jedes zweite Jahr nochmal eins. Ein bis zwei Jahre, mal kommt immer das neue. Zwei bis drei Jahre. Und alle sind komplett individuell. Und was mich erstaunt, das ist im Grunde genommen, das erste ist ein Künstlerbuch und das zweite ist auch wieder ein Künstlerbuch. Und das dritte ist wieder eins. Eingebunden in die unterschiedlichsten, in Seide, in changierende Oberflächen, wie ihr hier seht. Ich weiß nicht, ob das hier so rauskommt. So, das ist so grün und lila. Eins meiner Lieblingsbücher, by the way. Und du sagst, das ist dein Ziel, das willst du machen, du fotografierst ein Projekt. Irgendwann ist das Projekt zu Ende. Irgendwann sagst du, okay, that's it. Und dann stellst du die Bilder zusammen für das Buch. Mhm. Und ob da nur eine Ausstellung dabei rauskommt, ob das eine Edition gibt für die Galerie, das ist erstmal nachrangig, ja?
Darüber mache ich mir ein bisschen während des Büchermachens und dann auch ziemlich, wenn ich weiß, dass das Buch sozusagen seinen Weg gehen wird, dann setze ich mich ganz konkret mit den Arbeiten auch auseinander. Ich habe schon manchmal während der Buchproduktion Ideen, aber dann gehe ich ins Labor und teste und gucke, wie die Größen, welches Papier, wie ich die präsentieren möchte. Also weil ich einfach denke, eine Ausstellung ist nochmal eine ganz andere Form, eine Arbeit zu zeigen. Du füllst einen Raum oder du bist in einem Dialog mit dem Raum, wo deine Arbeiten leben oder gezeigt werden. Und ich finde, das ist was komplett anderes als die Buchform. Also ich trenne das wirklich.
Ja, das sieht man sozusagen auch in den Präsentationen und gleichwohl. Wenn man jetzt zu Robert geht in die Galerie und man sieht sozusagen das Buch und auch die Verteilung beispielsweise der Bilder auf der Doppelseite, da machst du dir ja auch sicherlich eine ganze Menge Gedanken. Mhm. Das sieht man zumindest. Also das heißt, das ist eine unmittelbare Übersetzung dessen, was du sozusagen auch in die Buchform gepresst hast. Ja?
Ja, bloß in einer anderen Form, weil es sind andere Formate und manchmal habe ich ein gleiches Format für eine Serie, manchmal mache ich gern Brüche und versuche Spannungen zu kreieren, indem ich verschiedene Motive, manchmal klein, dann groß. Es ist wirklich ganz unterschiedlich.
Ich glaube, die meisten Gäste wissen, was Editionen sind, wie man sozusagen die Auflage printet. Und aber vielleicht erzählst du es trotzdem nochmal allen diejenigen, die es nicht wissen. Also was sind die Schritte? Edition, Verkäufe, auf dem Kunstmarkt, dieses restriktive Überwachen sozusagen, dass dann 3 von 3 auch in der entsprechenden Größe produziert wird und so. Hilft dir der Galerist dabei bei diesen ganzen Dingen oder ist das, wer führt Buch und wer zahlt beispielsweise die ganze Produktion?
Also das ist ganz unterschiedlich. Es hängt von der Galerie ab. Ich sage jetzt Robert. Hallo Robert, du bist auch da. Schön. Mit Robert zum Beispiel arbeiten wir auch schon sehr lange. Wir hatten jetzt letztes Jahr 10-jähriges. Und also wir arbeiten sehr eng zusammen und besprechen die Dinge auch. Also er sieht auch die Arbeit, wie wenige sie während, bevor ich ein Buch mache, gibt es immer so 2 Personen, denen ich die Arbeit zeige. Und das ist Robert und dann auch der Verleger. Und dann besprechen wir. Und ich habe dann manchmal eine Idee und manchmal sagt Robert aber auch, können wir noch mal drüber überlegen, lasst uns das vielleicht so machen. Also es ist wirklich, entsteht in einem Dialog. Aber ich muss sagen, ich habe auch viel Freiheit. Also wenn ich das in so einer ganz bestimmten Vision sehe, wenn es jetzt wirklich gar nicht geht, kommt eine Kritik, aber es werden mir nicht wirklich so die Hände gebunden. Aber es ist schon so, dass man mit allem sich abstimmt, weil es ist eine Zusammenarbeit. Es ist nicht einer arbeitet für den anderen, man arbeitet zusammen. Und das ist auch ganz wichtig, dieser Dialog, ob es zwischen einem Fotografen, Künstler und Verleger und dem Galeristen ist, das ist das A und O. Also da ist es so eine Vertrauenssache, so auch auf einer menschlichen Ebene. Das ist was ganz Besonderes. Also weil es ist auch ein sehr intensiver Prozess, dieses Büchermachen und Ausstellungsmachen.
Und jedes Mal, wenn ich zu dir komme, Robert, in die Galerie, dann lächelst du mich an und ich frage dich dann, wie läuft es denn mit Jessicas Arbeit? Es läuft sehr gut, sagst du ja immer. Es ist sehr erfolgreich, also die letzten Ausstellungen und auch auf den Messen. Insofern ist das also nicht nur du bist sozusagen nicht nur ein kongenialer Partner, denke ich mal, was die Hängung angeht, sondern sozusagen auch auf was diese Säule angeht, weil das es muss ja sozusagen immer wieder weitergehen.
Ja, also ich meine am Ende auch, man kann so es ist so ein Privileg oder so ein Glück, wenn man einen guten Verleger und einen guten Galeristen hat, weil ich meine, am Ende des Tages, du kreierst was, 2-3 Jahre zeige ich so gut wie niemanden oder nur ganz wenigen Leuten meine Arbeit. Ich bin so eher so solitär und bin für mich ganz alleine. Und dann, ist es ein ganz großes Glück, dass du dann Menschen hast, die die Arbeit sozusagen in die Welt tragen. Also ob es die deine Arbeiten eben ausstellen, auf Messen mitnehmen. Das Buch natürlich reißt nochmal ganz anders. Aber das ist, das ist ein ganz großes Geschenk, weil wie könntest du sonst deine Arbeiten teilen? Weil am Ende des Tages möchte man sie ja teilen mit anderen Menschen.
Und wie gehst du so ein Buch an? Wie gehst du ein Projekt überhaupt an? Das heißt, du machst die Bilder, die kreierst du als Einzelbilder, die dann automatisch zu einer Serie werden und die dann fast schon automatisch in eine Reihenfolge rutschen? Oder ist das ein ganz langer Prozess des Hin- und Herschiebens? Und was sind sozusagen da die Schritte? Nimm uns da mal sozusagen mit auf die Reise.
Ich versuche euch jetzt mal mit auf die Reise zu nehmen von... Ja, genau. Ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen in so einem schnellen Durchgang auf eine Reise zu nehmen. Nehmen wir das vorletzte Projekt, 6 Degrees of Freedom. Das ist entstanden vor ein paar Jahren. Da war ich schon 3 Jahre wieder in Berlin. Ich habe das 2012 begonnen. Und das ist entstanden aus einer ganz tiefen Sehnsucht, zu wissen, woher ich komme. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber in meinem Fall fehlte mir so ein Teil meiner Wurzeln. In dem Fall, ich kannte einfach meinen biologischen Vater nicht. Ich wusste nicht, wer mein Vater ist. Und ich war 41 und habe mir gedacht, ich möchte doch der Sache mal auf den Grund gehen. Und weil ich denke, es ist schon ganz wichtig, dass man seine eigenen Wurzeln kennt, weil die auch ein Teil unserer Identität sind, wer wir sind. Und bei mir war es eben, sage ich mal, ein bisschen unkonventionell. Und somit ist dieses Projekt ja aus dieser Sehnsucht entstanden. Und das ist auch in dem Projekt, das wusste ich zwar nicht zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, aber ziemlich schnell dann, als ich in diesem Projekt eingetaucht war, wusste ich, dass das für mich so eins dieser ersten Bilder sein wird. Es ist ein sehr minimalistisches Bild, sehr monochrom. Ich habe auch bei dem ganzen Projekt eine komplett andere Farbpalette benutzt als zum Beispiel in dem Buch davor, One Still and Forever. Die Farben sind viel mehr so muted, so gebrochen, so ein bisschen kranke Farben. Und das war für mich ein Bild, ja, in vieler Hinsicht war das so eine Grauzone auch für mich, weil ich wusste ja am Anfang dieses Projektes überhaupt nicht, wo mich diese Reise hinführen wird. Also ich wusste, dass ich bestimmte Orte meiner Kindheit, meiner Jugend aufsuchen möchte. Und ich habe dann in diesen ganzen, in der Recherche auch erfahren, dass mein biologischer Vater, also ich habe das recherchiert, der in der Schweiz gelebt hat, ein Schauspieler war, aber ja, nicht mehr lebt. Und dann habe ich das erfahren, hatte trotzdem natürlich diesen Bedarf zu sehen, wo hat er gelebt. Und ich bin dann an das Theater gegangen, wo er viele Jahrzehnte gearbeitet hat, habe geguckt, wo er gelebt hat. Und da, das war nur ein Aspekt, aber ich bin dann eben zu diesen verschiedensten Orten gegangen. Und was ich bei diesem Projekt, hier sieht man, das habe ich nicht arrangiert. Also das habe ich wirklich so vorgefunden. Und ich habe auch bis zu dem Projekt Six Degrees of Freedom, habe ich mir nie persönlich erlaubt, nur irgendwas zu berühren. Also es war wirklich, man kann sagen, klassisch dokumentarisch. Ich habe die Dinge einfach so aufgenommen, wie ich sie vorgefunden habe. Und bei diesem Projekt habe ich zum ersten Mal so diese Regel gebrochen und habe gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich Stillleben selbst kreiere? Und ich habe dann verschiedene Versuche gemacht, bin ganz böse gescheitert, weil das einfach sehr krampfhaft war und auch sehr, wie sagt man, künstlich. Also ich habe diesen Bildern nicht geglaubt. Und dann dachte ich, okay, also wenn ich selbst eine Mise-en-Scène mache, was ich zum ersten Mal mache, wenn das so nicht funktioniert, muss ich mir was anderes überlegen. Und dann dachte ich, okay, mach nur das Minimum als Minimum. Ich arbeite immer nur mit dem Sonnenlicht. Und dann habe ich einfach diverse Objekte genommen und habe die im Sonnenlicht fotografiert. Und das ist so schön, also weil du mich fragst, wie kommen die Bilder zu dir oder während du arbeitest? Und ja, ich bin jetzt nicht diejenige, die jeden Tag mit der Kamera durch die Gegend läuft und nach Motiven sucht. Also so ist es auch nicht. Aber ich beschäftige mich ganz stark mit den Themen, auch wenn das jetzt, sage ich mal, angelehnt ist an meine Biografie. Aber es ist eigentlich sehr universell. Es geht um Herkunft, um Identität, um Schicksal. Und gerade bei diesem Projekt, man hätte ja auch ganz tolles Archivmaterial nehmen können. Also es gibt genug, aber ich wollte das gar nicht so privat machen. Ich wollte das eigentlich eher offen lassen, wie so Metaphern. Und die Dinge kommen dann auch zu dir. Ich meine, das kann man jetzt leider nicht hier erkennen, aber das ist ein alter Briefbeschwerer, den ich auf einem Flohmarkt hier in Berlin gefunden habe. Und ich habe den schon von Weitem gesehen, weil meine Mutter hat mich immer zu Flohmärkten gebracht, seitdem ich 8 Jahre alt bin. Und ich sah diesen Briefbeschwerer und dachte, Mensch, das wäre doch toll, wenn der irgendwas mit meinem Projekt zu tun hat. Also vollkommen verrückt. Und ich gehe ran und ich sehe Cuxhaven, Nordseebad Cuxhaven, die alte Liebe. Und bis zu dem Zeitpunkt muss ich auch sagen, ich kannte Cuxhaven überhaupt nicht. Ich wusste auch gar nicht den Ort. Ich kannte den Ort nicht, wo ich geboren bin. Bin natürlich dann, habe den auch aufgesucht und auch dort fotografiert. Aber das war für mich so eine Revelation, diesen Briefbeschwerer zu sehen. Habe ihn nicht gekauft, was ich bis heute nicht verstehe. bin dann eine Woche panisch später wieder hingegangen und habe gesagt, hoffentlich ist da noch dieser Briefbeschwerer. Er war noch da und ich wusste, ich muss den irgendwie in dieses Projekt integrieren. Und so ist dann dieses Bild entstanden.
Hm? Wenn wir so ein Bild sehen, also wir jetzt als Betrachter, ohne dass wir wissen, worum es da eigentlich geht,
ja,
ne? Denn kann man dieses Ding, was ja der Hauptbildgegenstand ist, als vielleicht so als Papierhandtuch sehen oder als Brief. Und wenn wir es als Brief sehen, der so zusammengefaltet ist, den wir aber nicht lesen können, dann geht bei uns so ein Film los. Also du stellst im Grunde unseren inneren Projektor an. Und schaffst das mit diesen Metaphern gleichen Fotos. Hier schnurrst du sozusagen diese ganzen Geschichten nochmal ganz anders zusammen als in deiner groß angelegten Narration Jesus and the Cherries, wo ja wirklich so als Visual Diary oder was so angelegt ist und wo du so unterwegs bist, wo du ganz viele auch Menschen porträtierst und so weiter. Hier geht es ja um die Abwesenheit. Und wenn das jetzt in diesem Rahmen sozusagen aufgenommen vielleicht sogar ein Brief von deinem Vater sein könnte, ne, was man so lesen könnte. Und dann diese Spuren, diese Gläser, da war mal ein kleines Gelage und das ist aber alles schon wieder lange her. Also da steckt unfassbar viel Zeit drin. So ein Bild, wenn du so ein Bild aufnimmst, sind dir diese Zeitschichten, diese ganzen metaphorischen Dinge, die da mitspielen könnten, gleich bewusst? Oder ist das, also wenn du sagst Mise-en-Scène auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Realitätsbeobachtung und Schilderung mit der Kamera, wie ist da das Wechselverhältnis?
Also das finde ich auch so schön, dass bei diesem Projekt es diese zwei Genres gibt sozusagen. Einmal diese ganz neutralen, reduzierten Mise-en-Scène, die Gegenstände und dann diese Sachen, die ich finde im Leben. Und es gibt... Ich denke, das ist bei allen Fotografen so, wenn du irgendwas findest, wo du genau weißt, das ist ein ganz wichtiges Bild. Also als ich das gefunden habe, das sind so Geschenke. Also weil ich stehe ja nicht morgens auf und sage, okay, ich suche jetzt für mein Projekt ein gefaltetes Blatt Papier. Aber es ist, ich denke, aus einer reinen Intuition, weil ich sah das war in Frankreich in einem hinteren Raum im Maison de la Photographie, was ich besucht hatte und ich bin da hinter die Kulissen gegangen und habe das entdeckt und dachte einfach, wow, das ist fantastisch, weil, ja, und dann wird man gefragt, was ist es? Ist es ein Brief? Aber ich meine, das ist das Schöne, finde ich, dass es so offen ist, weil ich sitze jetzt hier und kann darüber was erzählen. Aber am Ende ist es doch, oder was ich liebe, wenn jeder sich seinen eigenen Teil dazu denkt. Jeder hat ja eine andere Reaktion auf das Bild. Manche finden es toll, manche langweilen es, also langweilt das Bild. Manche können damit nichts anfangen. Manche sehen ein Segelschiff. Also diese Freiheit, dass man einfach, jeder von uns kann auf das Bild, ja, ganz eigenständig und persönlich damit in einen Dialog treten.
Du lässt das ja grundsätzlich in fast allen deiner Projekte komplett offen. Also du drängst uns nicht in eine ganz bestimmte Richtung zu denken, indem du etwas visualisierst. Das machen andere Fotografen natürlich ganz anders. Die geben so viel vor, dass wir eigentlich gar keine Chance haben, anders darüber nachzudenken. Du hingegen gehst ja unglaublich offen daran und lässt die Dinge auch offen. Und ist dir denn die Rezeption quasi unsere Rezeption, unser aller Rezeption fast egal? Oder gibt es auf der anderen Seite doch eine für dich ideale Rezeption dieser Bilder?
Also ich glaube, alle, die irgendwo was kreativ machen, ob es Musik ist, Malerei, Fotografie, natürlich wünscht man sich, dass die Arbeit, mit der man in die Öffentlichkeit geht, dass die eine gute Resonanz hat und dass das geschätzt wird und respektiert wird. Also ich glaube, wir alle wünschen sich das und man möchte das. Aber ich habe in den letzten 15 Jahren, wo ich Projekte gemacht habe und damit in die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich gemerkt ziemlich schnell, dass es unmöglich ist, allen Menschen mit den Projekten zu gefallen. Also ich hatte da wirklich schon das weiteste Spektrum von Menschen, die berührt sind von meinen Arbeiten, die manchmal aus welchen Gründen auch immer Tränen in den Augen haben oder die so bewegt sind, die die das berührt. Dann gibt es Menschen, die können damit überhaupt nichts anfangen. Dann gibt es Menschen, die sagen, it's overrated, es ist nicht relevant, es ist langweilig, who cares, irgendwelche dummen Stillleben aus dem Alltag. Ich meine, es gibt wirklich alles. Und auch damit muss man einfach leben oder lernen zu leben, weil es ist so. Und ich sage nicht, dass es mir egal ist, aber ganz bestimmte Dinge, wenn ich mich nur darauf fokussieren würde, um die meiste Resonanz zu bekommen, wie kann ich am besten den Menschen gefallen, ich glaube, dann wäre ich tot. Also das geht nicht, das darf man nicht. Also natürlich wünscht man sich ein Publikum, aber man darf sich darüber nicht zu viele Gedanken machen. Wo man sich wirklich Gedanken machen muss, ist über die Arbeit selbst. Also das ist das Haupt. Du musst es machen. Und egal, ich meine, klar, dann der nächste Aspekt, man will davon leben. Und das ist ja auch dieses Verrückte. Also ich habe vor ein paar Jahren in Dreisat eine Dokumentation gesehen, wie viele Künstler können von ihrer Arbeit leben. Es war erschreckend. 3%. 3%. Ich meine, das ist doch unfassbar. Und wenn man da, sage ich mal, keine Notwendigkeit in sich selbst spürt und eine Leidenschaft und versucht, irgendwie einen Weg zu finden, das zu machen, was man machen muss, ja, dann wird es schwierig. Also es ist sowieso schwierig. Aber es ist schön, wenn die Arbeit geschätzt wird. Aber am Ende, ich bin alleine, ob ich in der Welt bin oder in meinem Studio, was ich jetzt seit neuem habe. Aber du bist allein. Du bist allein mit dir und deiner Arbeit und musst da irgendwas machen und kreieren. Und
sehr gut, ja, dem kann ich komplett nur zustimmen. Aber trotzdem gibt es natürlich Idealfälle der Rezeption, Idealfälle der Weiterführung einer Arbeit. Was ist, wenn wir spinnen, wenn wir das, also die Idealfall einfach mal uns ersinnen, dann was ist sozusagen das Beste, was dir passieren kann? Ist es ein riesiger Artikel in der New York Times, ein positiver Artikel? Oder ist es die Aufnahme in eine gigantische öffentliche Sammlung mit einer gesamten Werkgruppe? Oder ist es ein neues Buch, was du, immer wieder das neue Buch, was einfach genau so ist, wie du dir das vorgestellt hast?
Ach, ja, ich glaube, wie jeder. man hat so seine Träume und auch mit anderen Freunden von mir, die, ob sie Schauspieler sind oder Filmemacher oder was auch immer, oder eben Fotografen oder Künstler. Es wäre eine Lüge zu sagen, dass ich nicht träume, in einer tollen Institution, ob es in Europa ist oder in Amerika. Ja, man träumt davon, man träumt. Also ja, ich kann es einfach sagen, ich würde hunderte von Purzelbäume machen, wenn ich irgendwann mal, oder allein schon eine Gruppenbeteiligung im MoMA hätte, in New York, let alone, also ganz gewagt, eine Einzelausstellung. Und aber das sind so Sachen, ja, manche haben diese Chance und diese Möglichkeit, auf diesem ganz hohen Niveau zu agieren und zu sein. Aber das kann auch gut passieren, meistens, dass es eben nicht passiert. Und dann, wenn du nur darauf hinarbeitest, dann wirst du, glaube ich, auch immer nur enttäuscht. Weil ich glaube, man muss einfach, also in meinem Fall, ich bin einfach nur dankbar, dass ich weiterarbeiten kann und so gut über die Runden komme, mal schlecht, mal gut, dass ich einfach weiter kreieren kann und weiter Ausstellungen machen kann, weiter Bücher machen kann. Weil das ist schon was ganz Wunderbares, wenn man diese Möglichkeit hat. Und ja, man träumt dann irgendwann, man möchte irgendwie auf ein anderes Niveau kommen, aber man kann es nicht forcieren. Also man steckt da nicht drin. Warum hat der ein oder die eine diese Möglichkeit oder wird schnell in diesen Olymp katapultiert? Am Ende geht jeder seinen Weg und ich glaube, manchmal macht man das Dumme und vergleicht sich und das sollte man auch nicht, weil am Ende, ja, wie ich gerade sagte, jeder geht seinen Weg und wenn man schon einfach nur das macht oder machen kann, was man liebt, das ist schon so ein Privileg. Mein Gott, das ist so ein Stück Freiheit, das ist sowas Erfüllendes, dass das schon ganz viel ist und ich glaube, das darf man nicht vergessen und da muss man einfach dankbar dafür sein. Und trotzdem kann man Träume haben, natürlich.
Dann lass uns weiter teilhaben an diesem Buch.
Ich zeige euch mal ein Bild. Das war auch ganz verrückt. Da bin ich, ich bin eben auch zu Orten gegangen, die für mich in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ich hatte ja 14 Jahre in New York gelebt und hatte dann auch aufgesucht meine alte Nachbarschaft, Brooklyn, wo ich viele Jahre gelebt habe. Und das war so ein Skatepark und der war so überfüllt. Da waren so viele Menschen und Kinder, die da alle auf diesen Skates gesurft und gesprungen sind. Und natürlich, also es stimmt schon, seit Jesus in the Cherries habe ich ja nie wieder Porträts, nie wieder Menschen in meinen Bildern. Obwohl ich denke, dass die Menschen oder das Menschliche in den Stillleben auch zu finden ist. Und unser menschliches Sein. Ich denke, man muss nicht immer den Mensch sehen. Naja, auf jeden Fall war mir klar, dass ich nicht das dokumentarisch diese ganzen Kinder und Jugendlichen, die dort skaten. Und dann, ja, war es sehr schwierig, weil es war einfach fast nicht möglich. Aber man braucht eben auch ganz viel Geduld. Also das sage ich auch immer, wenn ich ab und zu Workshops mache. Man muss wirklich Zeit haben, man muss sich wirklich investieren, auch in seine Arbeit. Und wenn man einfach nur so klick, klick, klick durch die Gegend geht, dann ja, sieht man auch dementsprechend die Resultate. Und ich dachte einfach, ich bleibe jetzt hier und guck, was passiert. Und irgendwann hatte ich dann eine Zehntelsekunde das Glück, dass einer ist einfach von diesem Skateboard gesprungen. Rechts und links waren gerade keine. Ich mich auf meine Komposition konzentriert. Und es war ein ganz schöner Moment, weil es war wirklich nur ein Frame. Also ich habe wirklich nur dieses eine Bild bekommen. Und ich liebe irgendwie dieses Skateboard, das da sehr verloren und melancholisch irgendwo alleine ist. Aber ja.
Und die Bilder sind so fotografiert und abgezogen. Das heißt, also diese authentische Note, die gibt es sozusagen auch immer in den Bildern. Das heißt, wenn da jetzt noch links ein Bein gewesen wäre, dann hättest du es auch nicht abgeschnitten?
Nein, nein. Also ich meine, ich gehe immer durch Phasen, wo ich mir bestimmte Regeln aufsetze, aber ich wirklich mag es überhaupt nicht, wenn man seine Bilder danach noch beschneidet. Also für mich muss während der Aufnahme es so fotografiert werden, wie ich es dann auch haben möchte.
Ganz anders als David LaChapelle.
Weiß ich nicht, aber ja. Ich meine, es ist ja alles möglich. Das ist ja die schöne künstlerische Freiheit. Jeder kann machen, wie er denkt, wie er denkt, er das machen möchte. Ja, dieses eine Bild wollte ich euch zeigen. Und dann können wir auch zur Trilogie rübergehen. Das war auch eine verrückte Geschichte, weil ich meine, es geht in diesem Projekt auch um Erinnerungen. Und Erinnerungen, was ist das? Ich meine, das sind so für mich manchmal so wie Mosaiksteine, aus denen sich so ein ganzes Leben zusammensetzt. Und zur Erinnerung hat man ja manchmal auch, wenn man ein Lied hört oder wenn man einen Geruch hat oder einen bestimmten Geschmack. Und für mich war so, das Eis meiner Kindheit war Dolomiti. Also das habe ich mir immer nach der Schule gekauft und das gab es dann jahrelang überhaupt nicht mehr. Und während ich an dem Projekt gearbeitet habe, irgendwo war ich hier auch in der Gegend und stehe an einem Kiosk und sehe Comeback des Jahres, Dolomiti. Und es war einfach fantastisch, dass in dem Jahr, ich glaube Langnese ist es, die es wieder auf den Markt gebracht haben. Und ich wusste, okay, erst mal kaufen, testen, ob es wirklich noch so schmeckt wie früher. Ja, kann man sagen. Und dann ja, wusste auch ich bei dieser Sache unbedingt Dolomiti muss mit ins Projekt.
Aber das Verrückte ist ja, dass es ja nicht nur dir so geht. Ne? Also das ist, ich glaube, mir geht das auch so und vielen anderen vielleicht auch.
Oder brauner
auch.
Bär, jeder hat da seine
und das,
Sachen.
Und dann wird das sozusagen so einem kollektiven Erlebnis. Das heißt, dein individueller Ansatz, so etwas wiederzuentdecken im Sinne einer Erinnerung, das erweiterst du im Grunde ins Kollektive. Und das ist ja auch total interessant.
Und das zeige ich jetzt einfach nur abschließend noch für Six Degrees of Freedom, weil das war auch, es war in einem Hotelraum, wo ich war, am Meer. Und wisst ihr, was das ist? Ja, nicht? Ja, okay. Weil viele manchmal, also haben mich gefragt, die wissen es nicht oder denken, ist das eine Découpage oder ist das manipuliert oder wie auch immer.
Das ist so ein Kippbild, ne? Das kennt ihr so hin und her.
Ja. Und am Ende des Tages, ja, ist es ein Vorhang, der einfach fällt auf den Teppichboden und man sieht in diesen Wellen eben das Tageslicht von hinten. Und das war so ein Bild, das war auch während ich es entdeckt habe, dachte ich, hier muss ich bleiben. Also das war für mich ein ganz wichtiges Bild und ich wusste aber nicht warum. Ich wusste bloß, dass es eins mit der wichtigsten Bilder wird für dieses Projekt. Und ich meine, jetzt kann ich es euch sagen, weil ich hier sitze, aber am Ende des Tages ist es eigentlich auch egal, was ich erzähle oder was ich dazu zu sagen habe. Aber für mich ist es sozusagen eine Hommage an meine biologischen Eltern, denn beide Schauspieler und der biologische Vater hat eben lange in der Schweiz gelebt, somit sind das für mich so ein bisschen wie die, so eine Metapher für die Berge. Und meine Mutter und ich, wir kommen vom Meer, von der Nordsee und da sind es wiederum die Wellen. Und dann dachte ich, ja, das ist das Porträt von den beiden, weil auch für zwei Schauspieler ist der Vorhang von so einer Symbolik, von so einer Bedeutung. Und für mich ist das eben so, ja, eine Hommage an meine biologischen Eltern. Und ja, ein sehr wichtiges Bild. Aber man muss das nicht wissen. Also.
Das Verrückte ist ja, dass wir hier ganz viele Einzelbilder sehen in diesem Projekt und sie funktionieren trotzdem irgendwie auch als Sequenz. Ne? Das ist so, das ist wirklich interessant. Also die Bilder haben teilweise nichts miteinander zu tun, ganz anders als Jesus and the Cherries oder One Still Forever. Das ist aus einem Guss, das ist so eine ganz bestimmte Sichtweise auf diese Alltagswelt. Das sind teilweise relativ banale Situationen, die du dann zu einer Bildwürdigkeit transformierst, die unfassbar ist, die atemberaubend ist geradezu. Und hier hast du es so, hier, das ist wirklich ein ganz persönliches Projekt, das merkt man. Mhm. Und gleichwohl, man spürt es irgendwie. Mhm. Wenn wir es am Ende sehen, dann wird sozusagen das Sequenzielle stärker als das Einzelwerk. Ne? Mhm. Also es wird so aufgesogen, wie so ein Schwamm. Und das finde ich ganz interessant, wie du das geschafft hast, auch in der Abfolge der Bilder innerhalb des Buches. Und das kann man von hinten und nach vorne blättern. Das gilt für fast alle deiner Bücher. Das ist bei anderen Büchern von anderen Fotografen völlig anders, die denken nur von vorne nach hinten. Und viele, wir alle neigen eigentlich manchmal dazu, ein Buch sozusagen von hinten nach vorne zu blättern.
Ich gucke es immer von hinten an. Vollkommen verrückt, aber ja.
Und da gehen wir sozusagen nicht konform mit der Intention desjenigen, der das Buch gemacht hat. Ne? Und dann funktioniert es manchmal auch gar nicht. Ne? Aber bei dir funktioniert es so rum und so rum. Meine Meinung. Also müsst ihr euch selbst eine Meinung.
Ja. Haben wir noch kurz ein bisschen Zeit? Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber ein bisschen die Trilogie. Okay. Wunderbar. Okay. Trilogie, mein letztes Projekt, was entstanden ist 2000, also ich habe daran 2015, 2016 und 2017 gearbeitet. Und das war in vieler Hinsicht für mich, ja, Trilogie, wie der Name schon sagt, drei Serien, die ich zusammengefügt habe. Beyond Blue ist die erste Serie. Und wie ist dieses Projekt oder die Idee entstanden? Ich muss sagen, nach Six Degrees of Freedom war ich erstmal platt. Also weil das eben auch für mich, abgesehen von der Arbeit, von dem Projekt an sich, war es aber auch emotional sehr intensiv. Und ich wusste nach diesem Projekt, eigentlich geht es mir immer so mehr oder minder nach jedem Projekt, nicht, dass ich in ein Loch falle, aber ich weiß nicht, was ich mache. Also ich bin eher so in so einer Leere. Und ich finde die Leere ja, manche haben Angst vor der Leere, ich liebe die Leere. Ich finde, es ist ein ganz besonderer Raum, wenn man sich die Leere erlaubt, weil ich glaube, auch nur in der Leere können Dinge wieder entstehen und passieren und man fühlt wieder. Weil wenn alles manchmal voll ist und wir haben ja Angst vor der Leere, deswegen füllen wir immer, damit wir vielleicht nicht in einer Leere sind. Aber ich denke, die Leere ist was ganz Wichtiges. Und eigentlich sind die erste Serie ist aus dieser Leere entstanden, weil ich wusste auch gar nicht, was ich fotografieren will, was ich fotografieren kann. Und man sieht ein Bild in Six Degrees of Freedom, wo schon eine Andeutung ist, wo ein Faden auch fotografiert wurde. Und bei dieser Serie, um es ganz einfach zu erklären, ich habe ganz bewusst dann mir drei Sachen ausgesucht, sprich ein Stück Faden, was ganz Banales, das Sonnenlicht und die Farbe. Und ich fand es faszinierend, wenn man mit diesen drei Gegenständen Elementen, mit diesen drei Elementen, was kann man kreieren? Sonnenlicht und ein Stück Faden. Also ich war fasziniert und ich habe dann lange recherchiert natürlich, welche Art von Fäden ich benütze. Und ich muss sagen, das war das Einzigste, was ich in der Lage war, auch zu tun nach Six Degrees of Freedom. Und für mich war das aber was ganz Befreiendes. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie wird das so ankommen? Ich meine, die Leute werden denken, ich bin verrückt, dieser Stück Faden. Also, und es war auch sehr interessant, als ich dann die anderen Serien auch entwickelt habe und Robert in mein Atelier kam. Ich so, Robert, jetzt guck mal, also ich werde jetzt mal gar nichts sagen, aber schau einfach mal. Und er hat auch erst, also man stutzt so am Anfang, weil man kann sich wirklich fragen, wie, das kann jetzt nicht sein. Also die fotografiert nur Fäden, aber doch. Und ich liebe diese radikale Reduzierung und dass es wirklich nichts anderes ist als das. Und ich finde für mich, ich weiß nicht, es war eine Befreiung, es hatte eine Leichtigkeit des Seins. Ich hatte immer ganz laut, weil Musik ist auch für mich was ganz Wichtiges in meiner Arbeit. Ich arbeite viel mit Musik, ganz gezielt und höre dann ganz bestimmte Musik, also gerade wenn ich im Studio bin. Und es war einfach, ja, es war was ganz Wunderbares, diese ganz schlichte, reduzierte Arbeit mit einem Stück Faden zu kreieren. Und währenddessen habe ich dann auch andere Arbeiten angefangen, was damit zusammenhing, dass ich vorher nie ein Atelier hatte und jetzt seit ein paar Jahren einen Atelierraum gefunden habe. Und ich weiß noch, ein Bekannter, ein Kollege, auch ein amerikanischer Fotograf, sagte, du, ich habe auch jetzt mein erstes Studio zum ersten Mal in meinem Leben. Er sagte, du wirst sehen, das wird deine ganze Arbeit, deine ganze Herangehensweise verändern. Huch, das ist irgendwie ein bisschen korrupt, ja. Und ich wusste auch, also deswegen, wir kommen dann zu der letzten Serie, da kann ich noch viel besser über das Atelier und über das sprechen, was ich jetzt gerade sagen möchte. Aber Shifting Clouds, die zweite Serie, ist sozusagen wie so ein Übergang. Also, weil ich habe schon gemerkt, in diesen Jahren, wo ich an der Trilogie gearbeitet habe, habe ich gemerkt, irgendwas möchte ich ändern. Die Dinge müssen sich ändern und ich kann nicht immer nur mein Leben lang diese Stillleben machen. Also ich mache sie zum Teil noch, aber es müssen auch auf eine andere Art und Weise müssen die lebendig werden. Und ich glaube, im Inneren habe ich mich nach anderen Ausdrucksweisen gesehnt. Und ich habe bei dieser Serie auch gut immer noch Stillleben inszeniert, manchmal auch Sachen vorgefunden. Also das ist jetzt nicht ein Bild, das ich gemalt habe, sondern das war eine Wand in einem anderen Atelier in Leipzig, wo ich war, wo ich dieses Bild gefunden habe. Aber in dieser Serie geht es für mich, wie auch der Titel so andeutet, Shifting Clouds, es geht um den Prozess der Veränderung. Also ich bin sozusagen auf der Suche nach irgendetwas. Und ja.
Du hast dir sonst nicht gestattet, die Dinge herumzurücken auf dem sozusagen auf dem Tisch, auf der Bühne, die du vorgefunden hast, ne? Und hier gestattest du dir es. Das ist ja ein radikaler Schritt auch für dich. Also es ist sowieso einerseits ein radikaler Schritt von der Abstraktion in die Ungegenständlichkeit, also auch sozusagen diesen Zwang des Mimetischen komplett sich zu entsagen. Überhaupt gar nicht mehr mit Abbildhaftigkeit zu arbeiten oder fast komplett nicht, also es gibt eine gewisse noch. Und es ist ja, du sprachst mal von Entschleunigung, das ist so ein entschleunigender Prozess innerhalb des Studios so zu arbeiten. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ob du jetzt irgendwann doch wieder auf die Straße zurückkehrst und sozusagen ins hyperventilierende Arbeiten kommst.
Ach, ich denke sicher, ich meine, die Welt wird immer... Also es ist immer spannend, in der Welt zu fotografieren, aber gerade jetzt um abschließen mit dieser letzten Serie, ich bin gleich durch, New Horizon, es ist ja auch so, wenn man immer draußen fotografiert, als ich nur dieses Atelier hatte, ich wusste am Anfang gar nicht, was ich dort mache. Also ich habe das auch ganz bewusst, ganz weiß gelassen und ich dachte, was soll ich hier kreieren? Also wo sind meine Sachen, die ich fotografieren kann? Und die ersten Monate, also es war die Euphorie da, aber auch ich habe gemerkt, ein gewisses Lampenfieber, das auch in mir aufgestiegen ist, weil ich dachte, hier in diesem Raum bist du jetzt komplett alleine mit deiner eigenen Kreativität und musst es irgendwie stemmen und irgendwas muss aus dir herauskommen, weil du bist ja nicht mehr irgendwo auf der Straße oder sonst, wo dich Dinge, wo du die findest und dich inspirieren. Hier hast du nur dich selbst, also dein Inneres, und das war am Anfang schwierig, weil ich da wirklich jedes Mal auch ganz oben die Treppen hoch und Lampenfieber und ich dachte, was machst du, was wird aus dir herauskommen? Und vor ein paar Jahren hättest du mir gesagt, dass ich anfange, Collagen zu machen, hätte ich gesagt, du bist verrückt, also warum Collagen? Das war nie in meinem Radar oder in meinem Universum. Und auch, ich zeige gerade diese Collage, weil das die allererste war, die ich gemacht hatte. Ich kann auch nicht sagen, das ist einfach irgendwie ganz organisch entstanden, weil ich nicht aufgestanden bin und gesagt habe, okay, ich mache heute Collagen. Aber ich bin jemand, der sammelt sehr viel und ich habe verschiedene Materialien auch. Und ich weiß nicht, ich habe mit einer Fotografie von mir persönlich angefangen und habe dann einfach gedacht, mal gucken. Also es ist wirklich aus einer puren reinen, sage ich mal, gerade diese letzte Serie aus einer reinen Intuition entstanden. Und das war ganz interessant, weil wenn man an etwas arbeitet, hat man ja natürlich auch seine Zweifel und stellt sich Fragen und denkt, was machst du da eigentlich und ist das gut genug? Und ich bin jemand, der auch sehr, sehr kritisch mit meinen eigenen Arbeiten umgeht und ja, und dann auch gerade eben mit diesem Entschleunigen, was du sagst, also das Fotografieren dauert ja eine Zehntelsekunde, das geht ja wirklich ganz schnell. Und wenn du Collagen machst, egal ob es jetzt mit Fotografien, mit anderen Elementen, die du dazu nimmst, das ist ja ein ganz anderer Prozess. Also du setzt ja, du fängst mit einem Element an, dann kommt das zweite. Und die Sache ist die, du kannst es auch ganz schnell verhauen. Ob du zu viel oder zu wenig machst, im schlimmsten Fall machst du zu viel, weil du denkst, ah, da fehlt noch irgendwas. Aber deswegen, also du kannst da auch ganz schnell scheitern. Und aber wenn du dann merkst, dass es zusammenkommt bei manchen Arbeiten und du spürst, dass das okay ist, dann ist das auch was ganz Besonderes. Und ich weiß noch, ich hatte mal vor vielen Jahren ein Gespräch mit Jean-Christophe Amann, der leider auch nicht mehr lebt, was ich wirklich einen ganz großen Verlust finde, weil ich glaube, er war so ein Monstre sacré in der Kunst und hatte so ein Wissen und hat die Künstler und die Kunst so geliebt. Und er hat mich gefragt, damals auch ganz am Anfang, als ich nach Jesus in the Cherries, er hat gesagt, na, was willst du jetzt machen nach Jesus in the Cherries? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Er sagt, ach, mach dir keine Sorgen, irgendwann wirst du schon das nächste Projekt wieder sehen und finden. Und er sagt, du wirst es vor allen Dingen spüren, weil wenn dein Herz wieder klopft, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und bei dieser Arbeit, wo ich eben allein im Studio war und ich da nichts ahnend irgendwie meine Collagen gemacht habe und auch noch nicht wusste, dass ich das wirklich weiterverfolgen möchte, es war sowas Schönes, einfach zu experimentieren, zu sehen, gut, wie ich sage, auch ich scheitere ganz oft, aber dann, wenn du es schaffst, die zu behalten, die du gut findest, dann ist es wirklich so, dann ist es wie ein Adrenalin, ein Herz, das beginnt zu klopfen. Ich mache dann immer ganz laut Musik an in meinem Studio und tanze. Und es ist wirklich was ganz Tolles. Also dieses Kreieren und dieses Erfülltsein, indem man was machen kann. Und ich finde, das hat was ganz Befreiendes. Und das ist auch das Schöne, dass man verschiedene Sachen macht und versucht, experimentiert. Und ja.
Das ist ein ganz neuer Horizont, den du hier aufmachst. Ja. Und wir können alle gespannt sein auf die nächste Serie, auf das nächste Buch, auf das nächste Projekt, auf die nächste Ausstellung bei Robert. Wanda, du drehst schon ein bisschen.
Ja. Wir sind schon ein bisschen später, aber alles okay. Ich würde einfach, bevor wir weitergehen, nochmal das Publikum auch nochmal, die vielleicht sind da Leute, die noch Fragen haben, und jetzt ist die Gelegenheit. Und wenn nicht, haben wir eine kurze Pause von 10 Minuten und dann will ich Jessica und Matthias super bedanken.
Dankeschön,
dass ihr da wart.
Danke, Matthias.